sein wollen, wie andere sind? Das Wort Idol selbst kommt vom griechischen Eidolon und bedeutet Bild, Abbild oder auch Trugbild. Ein Bild ist aber nicht das Original. Erst im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich die Wortbedeutung gewandelt zu der eines Vorbildes. Davor stand der Begriff für einen Götzen oder Abgott. Wobei das ja heute auch nicht selten noch ein wahrer Kern ist. Wie oft werden Idole vergöttert? Ihre Meinungen und Ideale werden übernommen. Man investiert Geld und Lebensenergie darin, um ihnen zu folgen und ihnen in gewisser Hinsicht ähnlich zu werden. Die Hoffnung ist, dass die Aura des Idols sich auf ein Selbst überträgt, dass man sich im Schatten ihres Ruhmes sonnen kann. Soweit ein fast alltäglicher Vorgang, gerade in unserer heutigen Zeit mit den vielen Stars und Influencern. Aber es ist auch etwas, was vor unserer Gemeinde nicht Halt macht. Wenn vielleicht auch in subtilerer Form. Schauen wir in den heutigen Bibeltext, 1. Korinther 3, Abvers 5. Ich lese nach der Schlachter 2000. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat es gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihre List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, da sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Schauen wir zu Beginn auf den Kontext. Die Korinther, die haben ein Problem. Sie sitzen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite ist die Weisheit ihres neuen Glaubens, Gottes Weisheit. Und auf der anderen Seite die bei den Griechen traditionell geachtete Weisheit mit Ethik und Philosophie, die Weisheit der Welt. Und die Korinther versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen Bekanntem und Neuem. Und sie werfen dabei beides in einen Topf. Das Bekannte sind die Philosophen mit ihren verschiedenen Sichtweisen auf die Welt, wie zum Beispiel Sokrates, dem Fragenden, oder Platon, der Idealist, Aristoteles, der Systematiker, Diogenes, der Antiautoritäre, oder Epikur, der Sinnesfreund. Und alle diese hatten ihre Anhänger, ihre Schüler, in ihren Philosophenschulen, welche die jeweiligen Strömungen verteidigten und weiterdachten. Diese Philosophen waren die Idole ihrer Zeit. Man folgte ihnen und strebte danach, ihnen gleich zu sein. Und diese alten Denkmuster und Gewohnheiten übertrugen die Korinther in die Gemeinde. Und so hießen die Lehrer jetzt nicht mehr Aristoteles, Platon und Sokrates, sondern Apollos, Kephas und Paulus. Aber so wie die Philosophenschulen Konkurrenten waren, drohte dieser Personenkult dann auch die Gemeinde zu spalten. In diese Situation hinein ist also der erste Korintherbrief geschrieben. Okay, was geht uns das an? Weder leben wir in Griechenland, noch sind wir durch Philosophenschulen geprägt. Und Idole gibt es bei uns auch nicht. Oder? Was ist die Antwort auf die Frage, wem folgst du? Ist das allein Jesus? Oder haben da wie bei den Korinthern auch Menschen Einfluss? Schauen wir zuerst auf unsere Gemeindelandschaft. In Deutschland, da gibt es über 100 verschiedene Denominationen. Und wie in den alten Philosophenschulen unterscheiden sie sich auch bei ihnen die Lehren mehr oder minder. Das sind Spaltungen. Zwar versucht die Ökumene, diese Einheit künstlich zu schaffen, aber ist das Einheit, wenn man die Widersprüche einfach ausklammert? Zumindest in dieser Hinsicht waren die alten Griechen weiter. Die haben noch über Unterschiede diskutiert. Zurück zu den Gemeindeprägungen. Da gibt es unter anderem Amish, Calvinisten, Lutheraner, Milleriten, das sind die Adventisten, Raseliten, so hießen früher die Zeugen Jehovas, und die Wesleyaner oder Methodisten, um nur eine Auswahl zu nennen. Und jede dieser Ausrichtungen hat mehr oder weniger spezielle Ansichten, genauso wie in den griechischen Philosophenschulen. Statt Aristoteles, Platon und Sokrates haben wir heute Luther, Calvin und Wesley. Aber an der Sache hat sich scheinbar nichts geändert. Denn meist stehen die Konfessionen in den Traditionen im Denken einer einzelnen Person oder gar eines Idols. Denn manche der genannten Gruppen sind schon ziemlich weit von den biblischen Lehren entfernt. Die Zeugen Jehovas haben eine eigene tendenziöse Bibelübersetzung mit vorgegebenen Auslegungen. Und für die Adventisten, die schreiben in ihrem Bekenntnis, dass die Schriften der Ellen G. White eine fortwirkende, bevollmächtigte Stimme der Wahrheit seien. Und wie ist das bei uns, die wir doch indirekt der evangelisch-lutherischen Landeskirche angehören? Wir haben die gute lutherische Tradition. Wir haben Luthers Katechismus, der in der Praxis nicht selten als einzig wahre Auslegung betrachtet wird. Und basierend auf seinen Schriften und Traditionen sind Kirchengesetze und Verbandsregeln entstanden. Manche bezeichnen sich selbst als Lutheraner. Aber steckt in all diesem nicht auch ein bisschen Idol? Ist das nicht gerade dieses Denken wie in den Philosophenschulen? Wem folgst du? Konfessionen sind hier nur eine Ausprägung. Manchmal folgen Christen auch anderen Personen oder Vereinen. Ich nenne hier einfach ein paar Beispiele aus dem Alltag. Da schwärmt einer von dem Fernsehprediger, der immer so toll redet und den man unbedingt mal anschauen muss, denn das würde dem Glauben neues Wachstum geben. Und wenn man etwas kritisch findet, reagiert derjenige verschnupft. Da sagt jemand, das wurde vom EC empfohlen, das kann doch gar nicht schlecht sein. Ich vertraue da dem EC. Oder bei uns in der Gemeinde gibt es eine Person, welche sich aus theologischen Gesprächen relativ schnell zurückzieht. Da stecke ich jetzt nicht so tief drin, um da mitreden zu können. Aber ich informiere mich. Und kurz darauf kommt sie und sagt, ich habe mal mit meinem Vertrauenspfarrer gesprochen. Und er sagt, es ist so und so. Und diese Meinung des Pfarrers wird dann als Wahrheit vertreten und sogar verteidigt. Drei Beispiele, wie Meinungen von Personen oder Vereine zu einer Art von Idol geworden sind. Drei Beispiele, wo man besser in die Bibel geschaut hätte und geprüft. Ein Vorbild sind da die Christen aus Beröa. Als Paulus und Silas zu ihnen kamen, da sagten sie nicht, Jungs, toll, dass so berühmte Apostel zu uns gefunden haben. Wir glauben euch. Nein, im Gegenteil, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Und das ist auch die Jahreslosung 2025. Prüft alles, das Gute behaltet. Und warum ist das so wichtig? Weil Menschen sich irren können. Weil Menschen nicht perfekt sind. Auch kein Paulus. Der schreibt selbst in Römer 7, das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das, was ich will, sondern das Böse, das, was ich nicht will, das verübe ich. Oder nehmen wir Petrus, den großen Jünger und Apostel. Dieser musste sich von Paulus korrigieren lassen, weil er bezüglich der Heiden falsch handelte, nachzulesen in Galater 2. Und genauso wenig sind Luther oder auch die Theologen unserer Zeit perfekt. Luther hat zwar mit vielen falschen Lehren der damaligen Kirche aufgeräumt, beispielsweise in Bezug auf Gnade, Reliquien oder auch dem Priestertum aller Gläubigen. Aber demgegenüber stehen sein Judenbild, das Festhalten an der Säuglingstaufe oder auch seine Haltung in den Bauernkriegen, welche nicht mit der Bibel zu begründen sind. Auch große Christen dürfen nicht zu Idolen, zu Götzen erhoben werden. Und aus diesem Grund fragt Paulus in Vers 5, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Und wir können hier in Gedanken ergänzen, wer sind denn Luther und wer Calvin? Wer sind Wilhelm Busch und wer Hudson Taylor? Wer sind Ulrich Parzani und wer Olaf Latzel? Die Liste wäre noch endlos fortzusetzen. Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat es gedeihen gegeben. Alle Genannten, alle Christen sind Mitarbeiter Gottes. Sie sind Diener. Diener, durch welche Menschen gläubig werden, so wie es Gott gegeben hat oder auch noch gibt. Sie pflanzen und gießen zur Erbauung der Gemeinde. Sind sie deshalb perfekt? Nein. Sagen sie immer die Wahrheit? Vermutlich nicht. Stimmen all ihre Ansichten und Lehren? Das gilt es an der Bibel zu prüfen. Sie sind nicht besser, aber auch nicht schlechter als die Menschen, die sich sonntags in den verschiedenen Gemeinden versammeln. Sie haben vielleicht mehr Pfunde, die ihnen anvertraut sind, so wie es der Herr jedem gegeben hat. Aber trotzdem gelten Jesu Worte aus Matthäus 23. Einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Es gibt kein höher oder niedriger, kein wichtiger oder unwichtiger in der Gemeinde, sondern nur gleichrangige Mitarbeiter. Paulus vertieft das in den Versen 7 bis 9 noch etwas. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Mitarbeiter Gottes. Ihr aber seid das Ackerfeld und Gottesbau. Diese Verse bringen uns zur zweiten Frage. Warum dienst du? Warum dienst du? Was ist deine persönliche Motivation zur Mitarbeit in der Gemeinde? Ist da vielleicht irgendwo in der Ecke deines Herzens der Wunsch nach etwas Ruhm oder Anerkennung? Der Wunsch, auch einmal besonders erwähnt zu werden und einen Applaus zu bekommen? Das ist menschlich und verständlich, aber das ist ein falsches Ziel. In Matthäus 6 spricht Jesus über das Almosengeben, das Beten und das Fasten. Aber ich denke, wir können diese Aussagen auch auf Dienste und Ämter übertragen. Wer etwas für Anerkennung tut, der hat seinen Lohn schon empfangen. Aber was ist so ein Applaus wert? Was ist es wert, wenn man einmal kurz oder länger bestimmen darf? Was bleibt davon für die Ewigkeit? Jesus stellt klar, welcher Lohn der entscheidend ist. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Aus Matthäus 6. Warum dienst du? Vielleicht ist es auch so. Willst du einmal etwas zu sagen haben? Willst du vielleicht etwas verändern? Willst du der sein, der alles auf einen besseren Weg bringt? Wir können versuchen, uns und unsere Pläne irgendwie selbst zu verwirklichen. Aber das funktioniert nicht. Auch das wird in dem Bild vom Pflanzen und Gießen deutlich. Wir Christen können in und an der Gemeinde bauen, arbeiten und wirken. Aber wir bewirken nichts. Gott allein gibt das Gedeihen. Aus unserer eigenen Kraft kann nichts wachsen. Ein praktisches Beispiel. Alexander und ich, wir sind bei den Gideons. Wir können mit Menschen sprechen. Wir können begeistert sein. Wir können Bibeln verteilen. Aber allein davon bekehrt sich keiner. Wir können keine Christen backen. Dazu braucht es Gottes Gnade. Dazu braucht es Gott, welcher den Boden, auf den wir sehen, vorbereitet. Und wenn dann Gottes Wort fruchtet, dann braucht es weitere Menschen, die gießen und dem aufkeimenden Glauben weiter wachsen helfen. Aber hinter allem steht immer Gott, der das Gedeihen gibt. Wir Christen, wir Mitarbeiter, wir können nur vorbereiten und zuarbeiten. Und dazu ist jeder von Gott an seinen Platz gestellt. Jedem hat Gott eine persönliche Aufgabe vorgesehen. Sei es pflanzen, gießen, ausschneiden, düngen, was auch immer. Und diese persönliche Aufgabe zu erkennen, braucht zuerst Demut. Es wäre also falsch, einem Amt oder einem Idol nachzueifern. Das wäre nur ein Abbild. Nein, jeder soll er selbst sein, mit seinen gottgegebenen Gaben und Begabungen. Denn nur so können wir uns in Gottes Reich nützlich machen. Vom Pflanzen, wo Gott das Gedeihen schenkt, wechselt Paulus ab Vers 10 auf ein anderes Bild, dem Bauen. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Nach dem Warum dienst du, folgt jetzt die Frage, wie baust du? Wie baust du auf dem gelegten Fundament? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Die Auflistung in Vers 12 nennt 6 Materialien. Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh. Wir können diese einfach in 2 Gruppen teilen. Nicht brennbar gegen brennbar. Hart gegen weich. Wertvoll gegen billig. Wasserbeständig gegen nicht wasserfest. Haltbar gegen kurzlebig. Haltbar oder kurzlebig, wie bauen wir auf dieses Fundament? Es wird einen Tag des Feuers geben, der Tag, an dem Jesus Christus als Richter wiederkommt und diese gefallene Welt endgültig gerichtet wird. Und dann zeigt sich, war das, was wir im Dienst geleistet haben, haltbar oder kurzlebig? War es geistlich oder irdisch? Hatte es Ewigkeitswert oder war es bedeutungslos? Und es geht dabei gerade nicht um Gut gegen Böse, nicht um richtig oder falsch. Mit all diesen erwähnten Baustoffen kann man irgendetwas bauen, aber sie unterscheiden sich in der Haltbarkeit und damit am Ende in dem, was bleibt. Ein Beispiel: Sonntags zum Gottesdienst gibt es eine Predigt, Lieder, Gebete, manchmal ein Zeugnis und am Ende einen Segen. Und jetzt über konkrete Inhalte zu sprechen. Aber das sind prinzipiell Dinge, die Ewigkeitswert haben. Es geht um Gottes Wort, um Anbetung, um Geistliches. Die genannten Sachen dienen dem Aufbau der Gemeinde als Leib Christi. In vielen Gemeinden wird aber auch der Saal zum Gottesdienst schön geschmückt. Bunte Arrangements auf der Bühne, nette Bastelsachen und Deko hier und da. Und nach dem Gottesdienst vielleicht noch ein Gemeindekaffee für einen netten Plausch. Das sind Dinge ohne Ewigkeitswert. Sie sind schön, angenehm für das Wohlbefinden. Aber es geht dabei um Irdisches. Sie betreffen nicht den Kern von Gemeinde als Leib Christi. Sie sind in Bezug auf die Ewigkeit bedeutungslos. Versteht es nicht falsch. Es geht nicht darum, in kalten und schmucklosen Räumen Gottesdienst zu leisten, feiern. Aber es geht um die Frage, was ist wichtig und wo investieren wir unsere Zeit, unsere Kraft, gerade wenn sie vielleicht knapp ist. Es geht um Priorisierung. Baust du für das Diesseits oder für die Ewigkeit? Eine Gemeinde kann einen wunderschön eingerichteten Gemeindesaal haben. Aber wenn die Predigten und die Lieder nichts taugen, dann ist das vergeblich. Dann bleibt nichts. Und denken wir andererseits an verfolgte Christen, die teilweise in kalten und dunklen Höhlen Gottesdienst feiern. Aber sie haben eine klare und biblische Botschaft mit ehrlicher Anbetung. Das sind Schätze im Himmel, die belohnt werden. Wie baust du? Und wie viel Kraft bringst du für die wichtigen Dinge auf? Ich kenne das ja selbst. Man kann sich manchmal prima in unwichtigen Details verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Tun immer wieder prüfen und den Fokus immer wieder auf die wichtigen Dinge rücken. Wenn das nicht passiert, kann eine Gemeinde das richtige Ziel aus den Augen verlieren. Da ist dann zum Beispiel der Tagesausflug mit den Teenies, wo die Andacht wegfällt, um noch Zeit für einen Spielplatzbesuch zu haben. Oder das sind Sonntagslisten fürs Kuchenbacken, die schnell ziemlich voll sind. Aber Mitarbeiter für die Sonntagsschule und den Kinderkreis, da hält sich die Bereitschaft in Grenzen. Und wie ist das bei euch? Wie baust du? Baust du mit Holz, Heu und Stroh? Oder mit Gold, Silber und kostbaren Steinen? Vielleicht fällt dir auch etwas ein, wo so eine Verschiebung stattfindet. Ganz wichtig dabei ist aber Vers 15. Egal mit was wir bauen, ob Stein oder Stroh, es geht nicht um unsere Erlösung. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie durchs Feuer, da bleibt nichts übrig, verbrannt. Selbst wenn jemand nur sein ganzes Leben Kuchen für die Gemeinde backt, ist er ein errettetes Kind Gottes. Aber er steht im Himmel mit leeren Händen da. Unsere Mitarbeit entscheidet nicht über die Errettung, aber darüber, welchen Lohn wir im Himmel bekommen. Mit was willst du in die Ewigkeit einziehen? Mit leeren Händen oder mit Schätzen? Ich wiederhole aus der Bergpredigt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Darum ist die Aufforderung in Vers 10 wichtig. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Wie baust du? Aber da ist noch ein weiterer Aspekt. Ab Vers 16 warnt Paulus davor, falls jemand Böses und Schlechtes tut und damit der Gemeinde entgegenwirkt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Es gibt Dinge, welche der Gemeinde schaden, welche den Tempel Gottes verderben und entheiligen. Das sind Taten und Handlungen, die sich gegen Gott und seinen Willen richten. Taten und Handlungen, die darauf zielen, die Gemeinde zu verführen, dass sie sich von Gott abwendet und der Welt folgt. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn jemand nur eine falsche Priorität hat. Denn wer gegen die Gemeinde arbeitet, der arbeitet gegen Gott selbst. Und damit zieht er Gottes Gericht auf sich. Er wird von Gott verderbt. Das griechische Wort hier ist phtairo und bedeutet so viel wie zerstören, verschwenden, verkümmern, ruinieren. Auch unter diesem Aspekt gilt die Aufforderung aus Vers 10. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. In dieser Aufforderung in Vers 10 steckt aber noch mehr. Neben der Frage nach dem Wie geht es auch um das darauf aufbauen. Und das bringt mich zur letzten Frage. Worauf baust du? In der Theorie ist alles klar. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, ist der eine Grund, auf dem die Gemeinde steht, auf dem die Gemeinde stehen muss. Denn allein dieser Grund ist ein festes Fundament. Auch in Jesu Gleichnis vom klugen und vom törichten Baumeister geht es um diese zwei Optionen. Stabil auf das Wort Gottes bauen, auf den Felsen, oder auf den Sand setzen. Das ist das Weltliche. Und hier trennen sich dann meist Theorie und Praxis. Denn genau das war ja das Problem der Korinther. Sie wollten beides. Sie versuchten, Philosophie und Bibel irgendwie zu vereinen. Aber das führte nur zu Problemen. Denn so ein Spagat zwischen Fels und Sand, der funktioniert nicht. Wenn man mit einem Bein auf dem Felsen und mit dem anderen auf dem Sand steht und es kommt eine Flut, dann zieht es trotzdem ein Bein weg und man fällt. Deshalb ist das schwarz-weiß, binär. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Gottes Wort annehmen oder Gottes Wort ablehnen. Das sind keine 25, 50 oder 75% möglich. Kein Korinthenpicken. So ein Mix aus Bibel und Tradition und was sonst noch gelegen ist. Genau damit sind ja die Korinther gescheitert. Genau deswegen gab es doch den Neid und die Streitereien und all die Probleme. Und genauso können wir heute diagnostizieren, wo es in unseren Gemeinden Neid und Streitereien gibt. Dort fehlt irgendwo der stabile Grund. Wie oft ist es in unseren Gemeinden nicht allein die Bibel die Grundlage, sondern Katechismen, Dogmen, Ideologien? In etlichen Begegnungen, Gesprächen, Bibelkreisen und so weiter musste ich erkennen, wie verbreitet, aber auch wie unbewusst solches Handeln teilweise ist. Da erklärt mir zum Beispiel ein Pastor: Das kann niemand erklären. Die Aussage beruht auf Dogmatik. So einen Satz finden Sie nicht in der Bibel. Aber es ist eine Glaubenswahrheit. Da bringt jemand zum Hauskreis statt der Bibel lediglich einen Bibelkommentar mit und rezitiert dann daraus. Und wenn eine Nachfrage kommt, sagt er: Den Bibeltext habe ich jetzt gar nicht vor mir. Aber das steht hier so und es klingt doch auch erstmal schlüssig. Und da schreibt ein Gruppenleiter in Bezug auf die historisch-kritische Methode: Die wissenschaftliche Überprüfung der Bibel ist unverzichtbar. Und man dürfe hier nicht den Heiligen Geist gegen die wissenschaftliche Forschung ausspielen. Und keiner aus der Gemeindeleitung widerspricht. Worauf baust du? Das waren drei Beispiele. Drei Beispiele von Dutzenden, die ich nennen könnte, die zeigen, wie oft der gelegte Grund verlassen wird. Statt Christus und seinem Wort wendet man sich menschlicher Weisheit in Form von Kritik, Kommentaren und Katechismen zu. Irdische Ideologien, oft im frommen Gewand, wie bei der sogenannten Bibelkritik, aber dadurch nur umso gefährlicher. Nicht umsonst waren die Bibel an etlichen Stellen, genauso wie auch Paulus in unserem heutigen Text in den Versen 18 bis 21. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihre List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Eigentlich muss man dazu nicht viel erklären. Menschen können nicht klüger sein als Gott. Nie. Und wenn Menschen sich für klug halten, dann ist das ein Trugschluss. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Das musste ein Hiob erfahren und genauso ein Paulus, als er noch Saulus hieß. Beide mussten in Demut lernen. Sie mussten töricht werden, um weise zu werden. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen, sondern bedeutet vielmehr, sich Gottes Weisheit unterzuordnen und nicht versuchen, klüger zu sein als Gott. Das ist genau der umgekehrte Ansatz wie beispielsweise bei der Bibelkritik, bei welcher die Wissenschaft und damit Menschen bestimmen wollen, was in der Bibel wahr ist und was nicht, oder wo Bibeltexte gelten und wo wir sie anders verstehen müssten. Aber nein, so funktioniert das nicht. Sobald die Bibel nicht den Menschen auslegt, sondern der Mensch die Bibel, verlässt man den Felsen und stellt sich auf Sand. Und jetzt kommen wir automatisch zum ersten Punkt zurück. Denn die Frage, worauf baust du, ist eng verknüpft mit der Frage, wem folgst du? Setzt du auf Theologen und ihre menschliche Weisheit? Setzt du auf Traditionen, Bräuche, die nicht unbedingt verkehrt sein müssen, aber die wir getrost anhand der Bibel hinterfragen dürfen und sollen? Worauf baust du? Was ist die Grundlage für dein Leben? Und was ist das Fundament in eurer Gemeinde? Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ist Jesus der eine Grund? Oder versuchst du einen Spagat? Manchmal ist uns gar nicht bewusst, wie wir uns beeinflussen lassen. Durch unsere eigenen Wünsche und Befindlichkeiten. Durch Traditionen, Bräuche. Durch Wissenschaft und Medien. Durch Kirchengesetze und Verbandsregeln. Durch Predigten und Bücher. Leicht können sich menschliche Ideen und Gedanken in der Gemeinde einschleichen, in unserem Leben einschleichen. Können Personen oder Vereine zu einer Art von Idol, zu einem Götzen werden. Deshalb mache ich euch Mut. Forscht täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Sobald eine theologische Frage auftaucht, schaut in die Bibel. Was steht dort? Was steht dort nicht? Geh die Fragen offen und in Demut an, aber auch mutig. Nicht immer gefällt uns, was dort steht. Aber Jesus Christus, der Logos, das Wort, er ist der einzige zuverlässige Grund. Das ist der Kern, ja das Fundament unseres Glaubens. Ich fasse zum Abschluss die vier wesentlichen Fragen noch einmal kurz zusammen. Wem folgst du? Glaubensvorbildern oder Idolen? Bist du Lutheraner, Gemeinschaftler oder bist du einfach Christ? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener? Warum dienst du? Was ist deine Motivation zur Mitarbeit? Versprichst du dir etwas davon? Oder bist du ein Diener Gottes, der in der Demut einen kleinen Teil dazu gibt? So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wie baust du? Baust du nur schöne Dinge für die Sinne und das Wohlbefinden? Oder schafft dein Dienst etwas mit Ewigkeitswert? Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Worauf baust du? Das ist die alles entscheidende Grundsatzfrage. Welches Fundament haben du, haben eure Gemeinde? Ist es allein die Bibel oder vielleicht die Bibel und? Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Du hast diese Welt erlöst von all dem Bösen, von dem Fluch des Sündenfalls. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du einen Neuanfang geschaffen hast. Hab Dank, dass du ein Fundament gelegt hast. Ein Fundament für unseren Glauben. Ein Fundament für deine Gemeinde. Deine Gemeinde, die weltweit vereint ist in allen Christen, in allen Gläubigen. Hab Dank, dass wir Teil davon sein dürfen. Aber du siehst auch, wie viele verschiedene Strömungen und Meinungen es gibt. Du siehst, wo es Anfechtung gibt. Du siehst, wo es Streit und Neid gibt. Wo es Verwerfungen gibt. Hilf uns, dass wir in all diesen Fragen und all diesen Kämpfen, in all diesen teuflischen Angriffen, dein Wort als die Grundlage nehmen können. Zeig uns, was richtig ist. Zeig uns, was wichtig ist. Sei du der Grund für unser Leben. Amen.